Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Mit 311 kann ich heute überraschen. Die 311. Ausgabe Computer Club 2. Schöne Zahl im Grunde genommen. Und ich begrüße alle, die uns zuhören.
Das finde ich toll. Also ich begrüße auch alle, die uns zuhören, egal ob gezwungenermaßen, gibt es ja auch, habe ich schon mal erlebt.
Wieso?
Ja, es gibt Männer, die zwingen ihre Ehefrau mitzuhören, wenn sie uns zuhören. Und die meisten machen es ja freiwillig und gern. Und die begrüßen wir natürlich auch besonders gern.
Mhm. Ja, und dann begrüße ich auch alle, die uns zuhören und die hoffentlich nicht gezwungen werden, unter uns zu leiden. Denn sollte ja auch schon ein bisschen interessant sein.
Gelitten hat ja Daniel Domscheit-Berg. Ja. Der ist vergangenes Jahr ausgeschlossen worden aus dem Chaos Computer Club. Und dieser Ausschluss wurde jetzt wieder rückgängig gemacht. Die haben also in der außerordentlichen Hauptversammlung vor knapp 2 Wochen beschlossen, dass wir ihn wieder haben wollen.
Wer hat das eigentlich betrieben, den auszuschließen? Ich meine, das war damals ja eine Sache wie mit dem Assange, mit dem WikiLeaks. Da war ja so einiges im Busche gewesen. Das gab ja eine große Überwerfung. Ist ja da auch ausgestiegen aus der Sache, haben sich gegenseitig bekriegt, der eine hat den anderen beschimpft und dann ist das Ganze übergesprungen zum Chaos Computer Club, ne? Und dann hat man ihn dort rausgeschmissen.
Ja, ja gut, er ist Mitglied gewesen, schon sehr, sehr lange im Chaos Computer Club und hat dann, es sah wohl so aus, als hätte er den Chaos Computer Club so für seine Idee, für seine Geschichte da so als Trittbrett genommen. Und das war wohl auch der Grund dafür. Und so wie es jetzt rauskommt, wie es auch damals schon war, schien Andy Müller-Magun, der jetzt nicht mehr Mitglied im Vorstand des Chaos Computer Club ist, dass der damals schon vor dem Ausschluss so in diese Richtung gedacht hat, vielleicht ein bisschen laut gedacht hat.
Magun, hast du da gute Beziehungen zu?
Ich habe mit dem Andi seit Jahren nicht mehr gesprochen und ich kann mich an das letzte Interview erinnern. Das war bei der letzten Computernacht in Paderborn. Das war schon etwas schwierig, aber naja, gut, jeder Jack ist anders und was soll's.
Ja, die Kontakte mit Wau Holland, die waren etwas freundschaftlicher und etwas fortführender und ja, weiterdenkend.
Darf's nicht vergessen, ich habe den Wau kennengelernt, bevor es den Chaos Computer Club gab und wir haben da zusammen gesessen, gesoffen, gesponnen und wir mochten uns ja auch von der Sache her. Wir hatten ja auch eine gewisse körperliche Ähnlichkeit.
Ja, dass er so schnell verstorben ist, da hätte auch keiner mitgerechnet. Ne? Es war ja kurz nach unserer Computernacht, als er bei uns in Paderborn war.
Ja, ich war sehr erschrocken damals, muss ich schon sagen.
Aber jetzt Domscheit-Berg. Was macht der, hat der jetzt wieder einen richtigen Posten beim Computerclub?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er rückausgeschlossen wurde. Es gab wohl eine interne Aussprache im Vorstand, im Chaos Computer Club. Und das hatte zur Folge, dass man diese Entscheidung rückgängig gemacht hat, ihn auszuschließen. Und man hat sich bei ihm entschuldigt.
Macht er denn jetzt wieder mit? Das weißt du auch nicht.
Nö, müsste man ihn mal fragen. Aber wäre dumm, wenn er es nicht machen würde. Denn Chaos Computer Club ist ja nun eine Nummer. Und dass auch da mal irgendwelche Animositäten zu Fehlern oder sonst was führen, ist ja ganz klar. Da muss man ja nun kein großes Theater drum machen.
Also sollten wir da mal ein Interview anstreben. Ich war damals ja schon hinterm Her, da war er nicht da. Und dann, als die Sache da mit WikiLeaks passierte, als der Assange da auch ziemlich stark da in England noch war und da ziemlich stark bedrängt wurde. Wie geht's denn eigentlich mit ihm weiter?
Ich höre da nichts mehr davon. Ich wollte nur noch sagen, dass beim Chaos Computer Club der ehemalige stellvertretende Vorsitzende Christian Carstensen jetzt zum neuen Vorsitzenden gewählt wurde. Und zu seinem Stellvertreter hat man dann den Michael Hirdes, das ist wohl ein recht neuer Mann, ich kenne ihn nicht, gewählt und den ehemaligen Vorsitzenden Peter Frank. Und das heißt also, da hat sich im Vorstand etwas geändert. So, aber jetzt zu deiner Frage. Vielleicht weiß der Heinz ja was.
Darüber nein. Das habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt. Ich weiß auch nicht, ich hatte das gar nicht auf dem Radar, weil ich mich mit anderen Sachen beschäftigt habe. Zum Beispiel mit mobiler Malware.
Och.
Och, gibt's sie?
Du hast immer Themen drauf.
Ja. Man muss ja auch mal was rausfinden, oder beziehungsweise die Themen kommen ja vorbei. Ist ja nicht so, dass man die aktiv sucht.
Deswegen mobile Malware, ja?
Genau. Die kamen dann so vorbeigeflogen. Das erste habe ich gedacht, das ist ja was ganz was Neues. Vor allen Dingen, fast jeder hat ja heute sein Smartphone, oder das Trend geht ja zum Zweit-Smartphone. Aber mobile Malware ist schon über 7 Jahre alt. Schon 2004 kam Kabir in Umlauf und hat angefangen, diese Anfänge der intelligenten Telefone zu verseuchen. Heute haben das leider wieder die Kriminellen besonders entdeckt und die versuchen, daraus Geld zu ziehen. Man muss ja überlegen, es wird geschätzt, dass im Jahre 2014, also nächstes Jahr, ungefähr 630 Milliarden Dollar Zahlungsverkehr über Handys abgewickelt wird oder über Smartphones abgewickelt wird.
Ja, das hören wir seit 20 Jahren jetzt, ja.
Ja, und mit den...
Na gut, das geht ja auch ganz gut damit.
Oder? Ja.
So, mit Apps und so weiter. Jede Bank hat ihre eigene App.
Und damit kann man dann eben auch... Und wenn man denn darauf zugreifen kann, dann ist es wunderbar. Die Verfahren, wie die Gangster das machen, die sind auch ziemlich raffiniert. Die ziemlich sicher ist ja die Apple-Welt. Das ist iTunes. Die Apps, die da kommen, werden geprüft und werden erst dann freigeschaltet. Soweit, so gut.
Ja, es werden aber auch einige wieder gesperrt, recht selbstherrlich, ohne dass man erfährt, warum, wieso, weswegen, sondern nur, weil es dem Apple-Gott nicht passt.
Ja gut, das ist die andere Sache. Aber technisch ist normalerweise die Idee, ich gucke mir die Apps an, ob die schadstofffrei sind, ob die von Schadsoftware frei sind oder nicht und gebe die erst dann frei. Auch Google will ja sowas mit dem Android Market machen oder die machen sogar. Die haben allein in der letzten Dezemberwoche 27 Apps gekillt, die verseucht waren. Aber
Du kannst wahrscheinlich das gar nicht so ganz genau kontrollieren.
Nein,
du weißt nicht, was da eingebaut ist.
Das ist
da
das Problem.
Da kann sich etwas entwickeln, womit du gar nicht gerechnet hast.
Ja, auch wie die vorgehen mittlerweile, die Kriminellen, das ist ziemlich clever. Der größte Trick, oder ich finde, der schlimmste Trick ist sogenanntes Umverpacken. Man nimmt eine App aus dem App Store, die abgesegnet ist, lädt die runter, baut ein anderes Programm an, sein Schadprogramm drumrum und gibt die einfach wieder in den App Store rein. Das heißt, wenn ich das dann runterlade, installiere, sehe ich normalerweise genau die Applikation, die ich mir gewünscht habe, die auch beschrieben ist. Was ich nicht sehe, ist, dass drumrum auch ein Schadprogramm läuft, das dann eben mein Smartphone versaut und eben da, also was man damit machen kann, erzählen wir gleich noch ein bisschen.
Aber das Einstellen wird doch von Apple gemacht.
Bei iTunes, bei Android Market nicht. Aber auch das andere war mittlerweile erfolgreich. Wenn man die recht gut verpackt, denn die Virenscanner finden leider nicht alle Bedrohungen, die neu auf den Markt kommen. Eine andere Angriffsform sind die Update-Angriffe. Die Apps, jedenfalls die ich auf meinem Handy habe, werden auch laufend aktualisiert.
Das heißt, du bist dann up to date.
Ich bin dann up to date. Ich bin ja ein fauler Mensch und sage, okay, dem glaube ich schon, lass einfach automatisches Update zu. Das Handy gibt mir das vor, der App-Markt gibt mir vor, entweder darf der automatisch updaten oder ich muss dem manuell zustimmen. Jetzt habe ich das automatisch gemacht. Ein Krimineller nimmt sich die ab und sei es nur die Wasserwaage oder die Taschenlampe oder sonst irgendwas, baut da wieder seinen Schädling ein und spielt mir das als Update zurück. Dann habe ich das Ding auf meinem Handy, ohne dass ich überhaupt was gemerkt habe. Wenn ich Glück habe, merkt der Virenscanner, den ich drauf habe, das. Wobei es gibt eine Untersuchung aus dem letzten Jahr, Ende letzten Jahres, dass die meisten freien Virenscanner viele neue Schädlinge nicht so gut erkennen. Das war jetzt die positive Formulierung. Also die haben da 170 Schädlinge drüber gejagt und der Schlimmste hat überhaupt keins davon erkannt. Die professionellen, also die gekauften, sind da schon ein bisschen besser.
Das könnte von mir sein, das Programm.
Bitte?
Das könnte von mir sein.
Was könnte von dir sein?
Was er nichts erkannt hat.
Ja, also die sicherlich ist da, sind da die Marktbetreiber gefragt, dann etwas bessere Schutzmechanismen in Zukunft einzubauen. Aber was macht man damit? Es gibt die anwendungsbasierten Bedrohungen, das heißt, es ist also normale Malware, also Viren, Würmer und sowas oder Spyware. Das waren 52% der Bedrohungen, die gefunden worden sind, waren Spyware, also um irgendwelche Bankdaten oder Passwörter, die gespeichert sind, auf dem Handy, um die zu holen. Dann gibt's das übliche, die Phishing-Betrüger oder Drive-by-Downloads, in dem einfach bei einer Anwendung runtergeladen wird, einfach als was anderes, dem mit untergeschoben wird. Dann gibt's die Netzwerk-Exploits, dass man über Bluetooth oder WLAN versucht, an das Handy ranzukommen und dann versuchen die Premium-SMS, so heißt das wohl, loszuschicken und die tauchen dann hinterher auf der Telefonrechnung auf. Gut, physikalische Bedrohung ist klar, wenn so ein Ding verloren geht, da sind eben die Daten, die nicht verschlüsselt gespeichert sind, sind eben dann in den Händen von dem, der das Handy findet oder geklaut hat. Wir haben ja in der Fernsehsendung mal gezeigt, dass man auch für Handys mit TrueCrypt kostenlos seine Daten verschlüsseln kann und man kann seine Passwörter mit KeyPath verschlüsseln, das sind auch freie Software, die läuft auch auf Android. Also ist es nicht notwendig, unverschlüsselte Daten auf dem Handy mit sich rumzuschleppen. Wie gesagt, die Premium-SMS ist was besonders Beliebtes bei den Gangstern, weil man da sehr schnell zu Geld kommen kann. Das wird also eine SMS, die sehr hoch kostenpflichtig ist, die 1 Euro oder noch mehr kostet, werden einfach an eine Adresse geschickt, automatisch von dem Handy, ohne dass man es merkt. Und auf der Telefonrechnung ist man dann plötzlich verwundert, dass man ein paar hundert Euro Kosten hat und muss dann versuchen, den Bösen, der das gemacht hat, zu finden, um dann da wieder an sein Geld zu kommen. Einzige, was man wirklich machen kann in so einem Fall, wenn einem das auffällt, Strafanzeige statten, es ist eine strafbare Handlung. Und da muss man eben die Hilfe der öffentlichen Behörden, der Ermittler haben, denn alleine hat man da keine Chance, die zu finden.
Dummerweise kann man ja diesen SMS gar nicht unterbinden auf dem Telefon. Also ich habe mich schon oft geärgert. Ich bekomme da, ich weiß nicht, ich habe bestimmt 7 oder 8 SIM, die aktiv sind, weil ich laufend mit irgendwas rumdattel und probiere und mache. Und ich bekomme von allen möglichen Anbietern da, von den Netzen, irgendwelche Werbung. Der eine schreibt mir, er hätte einen Aufladetag, der andere schreibt mir, er hätte, was weiß ich, für ein Paket. Und ich will diesen ganzen Schrott nicht. Mhm. Ich habe keine Möglichkeit, SMS-Empfang zu verhindern. Warum eigentlich nicht? Warum muss ich zwangsweise SMS empfangen? Ich hätte gerne ein Telefon, dem sage ich, SMS nie und nimmer nicht, weg damit. So, warum geht das eigentlich nicht?
Das ist eine gute Frage, die du wahrscheinlich dem Provider stellen musst. Denn der ist letztendlich, dem gehört ja dein Handy, der schickt dir die Daten oder nicht.
Nee, meine
die Situation erinnert mich so ein bisschen früher an die Zeiten, als die Faxgeräte noch von der Deutschen Bundespost installiert wurden. Die konnte man auch nicht abstellen. Die mussten immer betriebsbereit sein und mussten auf Thermopapier sein, weil sonst keine 1:1 Abbildung möglich war.
Ja, nicht nur die, sondern auch die Telefone. Man durfte ein Telefon ja nicht, man konnte es ja gar nicht aus der Steckdose herausziehen, weil es ja fest Quatsch nicht. Früher die Telefone, da gab es keine Steckdosen.
Es gab welche mit Steckdosen, die hatten aber einen Zweitrigger dran.
Ja, das ist ja was anderes. Aber du konntest es nicht außer Betrieb nehmen.
Nein.
Ich kann mich erinnern.
Du durftest es nicht.
Ja, du konntest es nicht und durftest es nicht.
Du durftest es nicht, konnte schon. Mit dem Schraubenzieher geht alles.
Ja, ich kann mich daran, konnte, kann mich daran erinnern, ich wollte damals auch ein Privattelefon haben und nicht auch Samstag, Sonntag von irgendwelchen Leuten gestört werden. Ich habe damals auch Service gemacht für Geräte. Und manch einer war eben der Meinung, dass ich dann auch sonntagsmittags um 12 antanzen müsste oder so. Und ich wollte mir eine sogenannte Geheimnummer zulegen. Da hat mir damals die Post gesagt, nee Junge, das geht nicht, das gibt es nicht. Wenn du keinen berechtigten Bedarf hast, dann geht das nicht. Da habe ich gesagt, Telefon abschalten, ja, das durfte man aber nicht. Aber es gab natürlich einen Weg, wie ich erreichbar sein konnte mit für meine Familie, indem ich einen zweiten Anschluss hatte, also einen Zweitanschluss, das war schon was. Und dann konnte man den ersten Anschluss tatsächlich nicht eintragen lassen im Telefonbuch. So, und der zweite Anschluss, der musste aber eingetragen sein, einer muss drin sein. Und wenn man dann wollte, dass der nicht klingelte, dann habe ich es dann in gängiger Praxis so gemacht, dass ich mein Telefon in den Kühlschrank gestellt habe. Da habe ich es jedenfalls nicht gehört.
Da gab es nur coole Verbindungen.
Ja.
Ja, auch eine Möglichkeit war, das ins Bett zu legen und die Decke drüber zu machen.
Ja, konntest aber nicht mehr schlafen. Gedämpft. Ja, es war schon merkwürdig. Also ein Telefon, ja, wer ein Telefon hatte, musste auch dieses Telefon betriebsbereit haben. So, und so ist es heute mit SMS. Dieser Kurznachrichtendienst, ich finde ihn doof. Ich brauche ihn in der Regel nicht. Ganz selten. Und ich will nicht.
Du durftest ja auch keinen Hörer aushängen, da warst du ja auch nicht erreichbar.
Ja.
Weil das konnte man im Amt messen.
Ja, klar.
Da, und es hat auch da geblinkt bei denen, wenn einer das zu lange daneben.
Ja, und hatte. Die hatten dann aber die Frechheit und haben sein Telefon stillgelegt für 1-2 Tage. Da warst du nicht erreichbar, aber da konntest du auch nicht telefonieren. Ja, aber du konntest auch nicht mehr telefonieren.
Ich habe mich letztens mal hingesetzt und habe so diese alten Schweinereien von diesem Bundesministerium mal so ein bisschen zusammengeschrieben, was mir noch eingefallen ist. Da waren ja Dinge dabei. Das ist ja unglaublich, dass da so eine Strippe, so eine Verlängerung, so eine 6-Meter-Strippe, die musstest du ja monatlich mieten. Ja. Da musstest du ja, glaube ich, 2,75 Mark für bezahlen. Das ganze Zeugs, das hat sich mit einem Monat fast rentiert gehabt, denn das konntest du nur mieten.
Ja.
Und es war ja.
Und du durftest keine eigene Leitung nehmen. Du durftest ja nicht selbst verlängern oder so.
Nein. Und das war also mit einer Gesetzgebung versehen, da würde man dafür auf die Straße gehen. Mhm. Du warst richtig geknechtet von diesen Typen.
Sollen wir noch ein bisschen was über mobile?
Von deinem Thema abgebracht.
Ja, ich wollte nur noch sagen, was uns jetzt im laufenden Jahr so erwartet, ist nicht mehr viel. Also die Experten erwarten für dieses Jahr eben diesen mobilen Taschendiebstahl, so nennen sie es schön, also die Premium-SMS und den Anrufbetrug. Mobile Botnetze erwachen langsam zum Leben. Es sind zwei bekannt, DoeDream und Gaimini. Es sind wahrscheinlich noch 10 andere unterwegs. Die arbeiten genauso wie die Netze, die wir kennen aus der PC-Welt, also die verbreiten dann eben Spams, die versuchen, die anderen zu verseuchen, sich selber zu vergrößern. Und es wird damit gerechnet, dass die Anzahl und die betroffenen Geräte viel, viel stärker werden im Jahr. Ich meine, es ist jetzt ja schon so, dass es gibt 6% Wahrscheinlichkeit, dass man schon mal ein versautes Handy hatte. Es ist natürlich, was dem Ganzen entgegenspielt, sind, dass die Handys Softwaresysteme haben, die sehr komplex sind und genau wie jedes PC-Betriebssystem Fehler haben. Android, iOS, überall sind Lücken drin, die werden immer wieder abgedatet, aber die Kriminellen finden die meist schneller als die Softwarefirmen. Und so sind eben Sicherheitslücken drin, die werden dann auch brutal ausgenutzt. Wir haben darüber gesprochen, dieses automatische Wiederverpacken, dass also beliebte Apps genommen werden neu kompiliert, nicht mal neu kompiliert, die werden genommen, da wird ein Schädling rumgepackt, dann wird das Ding wieder in den Shop gestellt, in den Market gestellt und man lädt es eben runter oder kriegt es per Update und schon hat man sein Handy versaut.
Also ich hatte mir mein iPhone versaut durch eine beliebte Masche. Und zwar, da wird dann irgendeine Werbung angezeigt, ja, die man eigentlich gar nicht bestellt hat. Und wenn du die dann anklickst, dann hast du einen Vertrag abgeschlossen für ein Abo.
Ja, und das Mailvertising, gibt's ein Wort für Mailvertising.
So. Und die meisten Leute wissen nicht, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, die ich jetzt mitteilen will, dass man zumindest bei der Telekom, bei Debitel ist es mir nicht gelungen. Bei der Telekom kann man auf der Hotline sagen, ich möchte für Drittanbieter mein Handy gesperrt wissen.
Das ist eine interessante Information.
Und dann werden die.
Das ist eine interessante Information.
Ja. Und dann schreibt einem die Telekom sogar, schickt einen Brief, dass das geschehen ist. Und dann können die sich alle nicht mehr da reinsetzen. Dann sind die Drittanbieter, diese Abo-Leute und so weiter, die sind alle gesperrt. Mhm. Und da muss man mit seinem Provider, also ich habe noch eine Debitel-Karte und da habe ich es auch versucht, das sperren zu lassen. Und die sind technisch nicht dazu in der Lage. Ich verstehe nicht, warum. Also das ist schon eine schlimme Sache. Und die Telekom, die muss ich loben. Denn da geht es. Und da war nach 3 Monaten, ich hatte jeden Monat so um die 20 Euro plötzlich da drauf, die nicht dahin gehörten. Und danach waren sie weg. Einfach weg. Wunderbar.
Als du dein iPhone im Anfang hattest, hast du ja auch Jailbreak benutzt.
Ja.
Um einfach auch nicht an die iTunes gebunden zu sein, sondern auch irgendwo mal was anderes zu machen. Es gibt mittlerweile Webseiten, die jailbreaken dir dein iPad oder dein iPhone. Das heißt, diese Webseiten, die sind hochgefährlich, denn wer dieses Jailbreak außer Betrieb setzen kann, kann auch das Betriebssystem an sich umgehen, denn man muss sehr hohe Rechte haben, um das zu dürfen überhaupt. Ja, und die können dir dann nebenbei auch noch irgendwelche Schadcodes oder irgendwelche Bots oder sowas unterschieben. Und somit ist dein Handy dann plötzlich verseucht, bloß weil du eine Webseite aufgerufen hast. Also alle diese Bedrohungen, die wir aus der PC-Welt oder aus der Arbeits bei den Apples und den Linux-Kisten, die im Netz sind, ist ja das Gleiche. Die ganzen Angriffe, die landen auch in der Hosentasche oder in der Westentasche. Einfach
nur noch schlimmer.
Bitte?
Nur noch schlimmer,
weil man sich vielfach nicht...
Ja,
das
weil
ist nicht
die,
so bekannt,
die Handys ja noch...
Das ist nicht so bekannt und man sagt, ach, das ist ja nur mein Handy und was
und
soll
kostet,
das denn?
Kostet Geld, ja?
Ja.
Kostet direkt richtig Geld.
Ja, und diese Handys sind ja, deshalb auch das Handy, die sind ja always on.
Ja.
Wer so einen Computer, den schaltest du ja schon mal ab, aus Energiespargründen oder so. Aber die sind always on.
Also, was kann man dagegen machen? Letztendlich einen sicheren, ganz sicheren Schutz gibt es nicht. Man sollte eine vernünftige Sicherheitssoftware runterladen. Man sollte Apps nur aus vertrauenswürdigen Quellen laden. Wenn man Links anklickt, die irgendwo sind, sollte man feststellen, dass das auch wirklich die Webseite ist, zu der man hin möchte. Man sollte das mobile Gerät mit einem Passwort sichern, das nicht zu unsicher ist. Und man sollte auch sehen, dass die Sicherheits-App, also diese mobile Sicherheit, die man hier installiert haben soll, dass die auch aktuell ist. Genau wie das Betriebssystem. Wenn Updates da sind, sollte man sie schnell runterladen, wenn sie aus der vertrauenswürdigen Quelle kommen, damit das kleine Gerät einigermaßen geschützt ist.
Ich klicke links nicht mehr an. Ich klicke jetzt rechts an.
Dann klick du rechts an.
Aber Intel ist so ein bisschen in Nachteil gekommen. AMD, die integrierte Grafik bei den AMD-Prozessoren, die ist deutlich schneller als von Intel. Und nun gab es erstmal Gerüchte von Intel. Mittlerweile habe ich es auch offiziell gehört. Der Name ist Haswell. Es wird also an einer Technologie gearbeitet, die deutlich schneller ist als die Sandy Bridge. Und im ersten Schritt wohl so Faktor 3, aber letztendlich bis zu Faktor 5. Und damit würde man AMD natürlich wieder schlagen und auch unter Druck setzen. Nur ganz so schnell würde es eben nicht gehen, denn Intel wird erst in 2013 in die Pötte kommen. Und bis dahin hat AMD noch ein bisschen Zeit. Wenn sie ihre Roadmap einhalten, dürfte es kein Problem geben. Aber für uns bedeutet das, die Konkurrenz zwischen diesen beiden Großen sorgt dafür, dass unsere Grafiken, die Onboard-Grafiken, die On-Chip-Grafiken deutlich schneller werden würden in den nächsten 1,5 Jahren.
Dass sie schneller werden, ist ja an sich relativ einfach zu sehen. Denn die müssen nicht aus dem Prozessor erst raus über irgendwelche Bussysteme zum Grafikchip hin und dann wieder zurück zum Prozessor und die nächsten Daten nachladen, sondern es kann ja alles on-chip passieren. Mhm. Und da kann man, man ist dann ja nicht an Standardisierungen gebunden, denn die Busse sind ja PCI oder irgendwas. Und intern kann man das so machen, wie man das am besten, am optimalsten machen kann und kann dann auch schnellere Grafik machen. Ich finde das gut.
Ja.
Aber gibt's denn da eine Erklärung, warum das Ding Haswell heißt?
Keine Ahnung. Rufst du an, fragst du.
Die hätten sie ja Roswell nennen können, weil es geheimnisvoll ist.
Von HTC habe ich gehört, dass sie wohl das erste Update auf Android 4.0 vorbereiten für Ende März diesen Jahres. Und das ist ja schon eine schöne Sache. Da wird man dann mal sehen, was es wirklich bringt.
Dieses Ice Cream Sandwich ist das, ne?
Das geht.
Ja, ja, das ist Ice Cream Sandwich, genau.
Das soll eine etwas andere, also was ich davon gesehen habe, ist jetzt eine etwas andere Benutzeroberfläche haben, ja. Etwas strukturierter als dieses frei fliegende Android 2 und Android 3 und soll angeblich sicherer sein, dafür aber schneller.
Ja, die Geschwindigkeit soll deutlich höher sein. Es soll auch von der Bedienung her handlicher werden und einige andere Sachen. Man muss mal sehen. Also es gibt mittlerweile sogar schon Bilder von der neuen Oberfläche, die ja doch ansprechender ist, muss ich sagen. Also man muss sehen. Ich würde mal gucken. Ich habe schon Geräte, die auch 4.0 wohl vertragen könnten. Das muss man, wenn es verfügbar ist, versuchen mal da drauf zu schieben. Ob es klappt, kann ich erst hinterher sagen. Vorher weiß ich es nicht. Vielleicht kann ich dann auch ein neues Telefon bestellen, aber müssen wir einfach abwarten. Aber ich habe ja noch nicht mal auf allen meinen Geräten 3.0. Ja? Jetzt kommen die mit 4.0.
Ja, die werden auch bald bei 5.0 sein. Also ich habe heute neu geladen den Firefox 11.2. Also hallo, das was die da machen, die Firefox, die sind da innerhalb von einem halben Jahr von 3 nach 10 gerast.
Ja, sowas. Früher hieß das denn 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 oder sowas. Und dann hieß es plötzlich 4, ja. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Ja, jetzt ist es 11.2, ist zwar noch eine Beta-Version, aber da ich überall beta-mäßig teilnehme, tue ich mir das an. Auch wenn die kleinen Programme, die man beim Firefox noch hat, wenn die nicht mehr laufen, dann warte ich eben 3 Wochen, bis es wieder geht.
Ja,
wobei ich Firefox mittlerweile fast nur noch als Portable-App nehme. Das ist nicht ganz so aktuell. Aber ich habe den dann immer dabei und brauche nicht immer neu zu installieren und habe dann meine ganzen Einstellungen, die ich brauche, überall auf jedem Arbeitsplatz, den ich habe.
Ich habe letztens das Problem gehabt, ich habe bei mir was umgebaut, umgeräumt und so etwas, von meinem Projektor bzw. vom Receiver den Ton an die Wand irgendwo zu bekommen, wo keine Kabel hingehen. Und da lagen erstmal Kabel in der Gegend rum, dann habe ich es mit einer Funkbrücke versucht, aber das Ding, das hat manchmal geknackt und manchmal ausgefallen und warum, weiß keiner so genau. Da habe ich da was gefunden, das fand ich also ganz gut, von Onkyo. Aktive Lautsprecher mit WLAN. Die Dinge, die sind also, sehen ganz gut aus, sind so 2-Wege-Lautsprecher, haben WLAN, also Wi-Fi, eingebaut. Die heißen GXW100HV. Merkwürdiger Name, aber was soll's.
Nicht HIV?
Nein, nicht HIV, nein. Die können 802.11 BGN. Und lassen sich damit natürlich bei mir überall reinhängen und einfügen.
Das sind also vollwertige Clients? Also nicht so wie meine Wi-Fi-Maus, die ja nur dieses Windows 7 Peer-to-Peer-Netz nutzt?
Nein, die sind vollwertig. Und sie können selbstständig MP3, AAC und WAV wiedergeben. Da braucht man also keinen Rechner.
Lass mich da nochmal fragen. Du musst also von irgendeiner Quelle her streamen?
Ja.
Du musst ein MP3 streamen und die geben das denn wieder.
Ja.
Und wenn du deine Schallplatte hast, musst du die erst zum MP3 machen und musst die dann da wiedergeben.
Genau. Gut, aber die Schallplatte, sag mal, in welcher Welt lebst du denn?
Ey, die sind wieder hochmodern.
Ah ja.
Es gibt wieder Schallplattenproduktionsfirmen auf der Welt, die waren ja mal alle verschwunden.
Ja, irgendwas müssen die Musikunternehmen ja haben, was sie schützen können.
Nein, es geht um was anderes. Die Techno, Musiker oder die Techno-DJs brauchen die Schallplatte. Die haben es versucht mit den CDs, aber die kriegen ihr Scratching, das die machen, also dieses aktive Drehen auf dem Teller, kriegen die mit diesen virtuellen CDs nicht so gut hin wie mit Schallplatten.
Gut,
und wenn man, die Jungs mal beobachtet, dass
zum Schluss kommen. Ich möchte am Ende gern noch den Preis loswerden, denn der ist gepfeffert. Das Paar Boxen, die sind 260 mal 194 mal 140 groß. Und die kleinere, der Satellit, 260 mal 180 mal 140. Das Paar kostet 390 Euro. Also da muss man schon wirklich Bedarf haben, um so etwas nehmen zu können. So, und Bedarf habe ich jetzt eigentlich auf den Shop hinzuweisen, denn wir sind am Ende, Herr Back.
In der HiFi-Zeit haben wir das Geld gerne gezahlt.
Deswegen tun wir den Daumen hoch.
Ja, genau.
Sagen Tschüss, sagen schaut mal im Shop, da haben wir zwar die Boxen nicht drin, aber viele andere schöne Sachen, und wünschen einen schönen Tag. Immer ein Bit übrig behalten und
Tschüss.
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 Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.